Seit 12 Jahren führt Russland Krieg in Europa. Krieg gegen seinen Nachbarn, die Ukraine. Besetzt heute etwa 20% des ukrainischen Staatsgebietes. Es ist ein wahnhafter Kampf gegen vermeintliche Nazis. Sie hätten mit Hilfe des Westens und der NATO die Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht, heißt es in der russischen Propaganda. Sie gipfelt in einem straffen Umerziehungsprogramm ukrainischer Kinder in den von Russland besetzten Gebieten.
Wir haben Lieder über die Russische Föderation gesungen, wie gut Russland ist, das beste Land der Welt und dass Russland alle Städte von der ukrainischen Besatzung befreien wird.
Der Krieg gegen die Ukraine wird auch in den Schulen geführt. Seit der vollumfänglichen Invasion 2022 hat Russland die Maßnahmen zur patriotischen Erziehung landesweit massiv ausgeweitet, auch in den besetzten Teilen der Ukraine. Ein neuer russischer Lehrplan wird verpflichtend eingeführt. Ukrainische Sprache und Geschichte wird aus dem Unterricht verbannt.
Was bedeutet es, an einer russischen Schule zu lernen? Jeden Tag die russische Hymne, Briefe an Soldaten schreiben, jeden Tag irgendwelche Putin-Stunden. Es ist die Rückkehr dieser ganzen sowjetischen Strukturen, Pionierorganisationen, der Tag des Sieges und so weiter. 2022, da wollten sie in den besetzten Gebieten vor allem die Schulen ganz schnell wieder öffnen.
Für unabhängige Journalisten ist der Zugang zu den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine fast unmöglich. Je länger die Besatzung dauert, desto weniger Informationen dringen nach außen. Das merken wir schnell bei unserer Recherche. Zu groß ist die Angst vieler Menschen vor russischer Verfolgung. Um die Menschen zu schützen, nennen wir ihre Namen und viele Details nicht. Ihre Erfahrungen geben Einblick in ein System staatlicher Unterdrückung und Umerziehung ukrainischer Kinder. Sophia sitzt zusammengekauert vor ihrem Laptop. Sie trägt einen dicken, flauschigen Pullover, um sich gegen die Kälte in der Wohnung zu schützen. Die russischen Angriffe auf die Energieanlagen der Ukraine sind nicht nur für Lehrerin Sophia eine Herausforderung, sondern auch für ihre Klasse. Eine ganz besondere Klasse, denn seit Beginn der russischen Vollinvasion vor 4 Jahren findet der Unterricht für sie nur noch online statt. Wie geht es euch? Habt ihr Strom, Heizung, Internet? Fragt Sophia in ihren Laptop. Auf dem Bildschirm ploppen die Namen ihrer Schülerinnen und Schüler auf. Manche haben keinen Strom, manche keine Heizung, bei manchen stockt die Internetverbindung. Die Kinder leben heute in der gesamten Ukraine verstreut. Denn ihre Schule im südukrainischen Melitopol ist seit 2022 russisch besetzt. Lehrerin Sophia hat ihre Heimat verlassen, wie auch die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler. Aber nicht alle. Uns gelingt es, mit denjenigen aus Sophias Klasse zu sprechen, die noch heute unter russischer Besatzung stehen, wie Maria.
Die Menschen in Melitopol haben sich sehr stark verändert. Wir haben sehr viel Propaganda und die Menschen sind jetzt ganz anders.
Wir fürchten um die Sicherheit der Kinder, wollen nicht zu viele Detailfragen stellen. Denn indem Maria und andere heimlich im Fernunterricht an einer ukrainischen Schule lernen, bringen sie sich in Gefahr. Aber ein ukrainischer Abschluss gebe ihr später mehr Möglichkeiten, um im Ausland zu studieren, sagt Maria. Dafür nimmt das Mädchen große Risiken in Kauf. Ihr droht staatliche Inobhutnahme, sollten die Besatzungsbehörden erfahren, dass sie nicht in eine russische Schule geht. Ukrainische Schule, ukrainische Geschichte, ukrainische Sprache. All das muss das Mädchen in der von Russland besetzten Ukraine unterdrücken, verstecken und verheimlichen. Das historische Museum von Truskawiec im Westen der Ukraine. Hier knüpft Lehrerin Sophia mit anderen Freiwilligen in ihrer Freizeit Tarnnetze für die ukrainische Armee. Die Frauen und Männer, die in dem kleinen Raum mit Sophia sitzen und ebenfalls an den Tarnnetzen arbeiten, haben vor fast 4 Jahren eine kleine Hilfsorganisation gegründet, um die Armee zu unterstützen. Viele von ihnen mussten selbst aus frontnahen Gebieten hierher in den Westen der Ukraine fliehen. Sie haben Sophia aufmerksam zugehört, manche nicken, sprechen von gezielter Russifizierung unter Besatzung. Sie alle wissen von der systematischen Unterdrückung durch russische Behörden und welche Rolle das Bildungssystem dabei spielt. Die russische Armee sei sogar mit frisch gedruckten Schulbüchern in Melitopol eingerückt, berichtet Lesja. Auch sie hat früher gemeinsam mit Sophia an der Schule in Melitopol unterrichtet.
Zuerst haben die Russen uns die Zusammenarbeit angeboten. Wir haben gefragt, was, wenn wir nicht mitmachen, wenn wir nicht nach euren russischen Lehrplänen arbeiten wollen. Daraufhin meinten sie, vielleicht verkauft ihr besser eure Wohnungen und zieht weg. Als sie zum dritten Mal in unsere Schule kamen, sagten sie, ihr habt 24 Stunden, um von hier zu verschwinden.
Die Lehrerinnen Sophia und Lesja wollen keine Handlanger der russischen Besatzungsmaschinerie sein. Sie lassen zurück, was sie sich einst aufgebaut haben. Eigentum, Wohnungen, Unterrichtsmaterialien, in einigen Fällen sogar enge Familienangehörige. Etwa einen Monat nach Russlands Machtübernahme fliehen die beiden aus Melitopol. Viele Menschen aber bleiben damals, oft aus finanziellen oder familiären Gründen. Bis heute müssen sie einen Weg finden, um unter der Besatzung zu überleben, Lesja erzählt.
Manche Eltern verstecken ihr Kind einfach, aber Nachbarn können es verraten und den Russen sagen, dass sich in dieser und dieser Wohnung noch ein Kind befindet. Dann kommen die Besatzungsbehörden. Und wenn das Kind dann nicht in die russische Schule geht, nehmen sie es der Familie weg. Sie entziehen den Eltern das Sorgerecht. So funktioniert das.
Olena sitzt am wackeligen Wohnzimmertisch ihrer Tante in einem kleinen Dorf im Westen der Ukraine. Mit glänzenden Augen beugt sich Olena über ihr russisches Schulheft. Das und einige andere Unterlagen hatte ihre Mutter bei der Flucht aus der Besatzung mitgenommen. 2 Jahre ging die heute 10-jährige Olena in eine russische Schule im besetzten Süden der Ukraine.
Wir haben Lieder über die Russische Föderation gesungen, wie gut Russland ist, das beste Land der Welt und dass Russland alle Städte von der ukrainischen Besatzung befreien wird.
Befreiung. So zynisch bezeichnet der Aggressorstaat Russland seinen Feldzug gegen die Ukraine. Der russische Überfall überrascht Olenas Familie vor 4 Jahren in ihrer Datscha auf dem Land. Vor dem Krieg hatte die Familie hier gerne ein paar Wochen im Sommer verbracht oder mal ein Wochenende. Auch dieses Mal im Februar 2022, als Russland die Region überfällt, hatten Olena und ihr Bruder Ihor nur wenige Klamotten mitgenommen. Irina, Olenas Mutter, erinnert sich noch genau. Sie sitzt neben ihrer Tochter, schaut mit Tränen in den Augen auf ihren russischen Pass, den sie später unter Zwang annehmen musste.
Ich wollte die Dokumente mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich möchte, dass meine Kinder sie irgendwann ihren Kindern zeigen können. Vielleicht auch, um sie den Menschen zu zeigen, die noch nicht verstehen, dass der Krieg hier ist. Nicht nur dort, irgendwo in Luhansk, Donetsk, Saporizhia oder Cherson. Er kommt mit jedem Schritt näher. Wo ist die Garantie, dass er nicht auch hierher kommt?
Heute lebt Irina mit ihren beiden Kindern, Olena und Ihor, im Westen der Ukraine. In einem kleinen, idyllisch aussehenden Dorf bei ihrer Schwester. Den russischen Pass der Besatzungsbehörden habe sie damals nicht annehmen wollen, berichtet die blonde Frau. Und auch die Kinder wollte sie nicht auf eine russische Schule schicken. Auch sie lernten zunächst noch online mit einem Handy.
Wir haben das Handy unter Omas Nachttopf versteckt. Sie kann nicht mehr auf die Toilette, sondern benutzt einen Eimer. Wenn der Hund zu bellen begann, wussten wir, dass jemand kommt. Dann haben wir das Telefon ausgeschaltet und es unter dem Eimer versteckt. Wir haben gehofft, dass sie dort nicht suchen, weil es gestunken hat.
Eine Zeit lang gelingt es der Familie, sich zu verstecken. Doch russische Soldaten kommen immer wieder in ihr Dorf, auf die Datscha, durchsuchen das Häuschen nach Waffen oder ukrainischen Symbolen, setzen die Familie unter Druck.
Die Russen haben sofort gefragt, warum sind die Kinder nicht in der Schule? Und ich sagte, wir haben keinen Pass. Und sofort kam die Frage, warum habt ihr keinen Pass? Es ist doch kein Problem, einen Pass zu besorgen. Warum habt ihr das noch nicht gemacht? Wenn ihr euch keinen russischen Pass besorgt, werden die Kinder im September nicht zur Schule gehen. Sie wollten mir die Kinder wegnehmen und in Russland in ein Internat schicken. Das war schon keine Warnung mehr. Sie waren schon 4-mal bei uns gewesen. Die Kinder wussten, dass sie sich verstecken müssen.
Irina bekommt damals Angst, das Sorgerecht für ihre eigenen Kinder zu verlieren. Widerwillig beantragt sie einen Pass, leistet den seit 2017 verpflichtenden Treueeid auf die Russische Föderation und muss zusehen, wie sich vor allem ihre jüngere Tochter Olena schnell verändert in der russischen Grundschule.
Sie schrieb Gedichte für Soldaten und musste Videos aufnehmen, in denen sie russische Gedichte aufsagt. Sie nahm an allen Schulolympiaden teil und war die rechte Hand der Lehrerin. Später habe ich erfahren, dass in ihrer Klasse 10- bis 12-jährige Kinder waren. Die Besatzungsbehörden hatten alle Kinder, die vorher in einer ukrainischen Schule gelernt hatten, zusammen in die erste Klasse gesteckt, um sie von Anfang an nach russischen Standards zu unterrichten.
Seit dem Überfall auf die Ukraine 2022 hat die russische Führung ihre Maßnahmen zur patriotischen Erziehung landesweit massiv ausgeweitet, auch in den besetzten Gebieten. In den Schulen gibt es seitdem das sogenannte Gespräch über Wichtiges und andere patriotische Pflichtstunden. Die Themen sind vielfältig, von Kultur über Geschichte bis hin zu Geografie, aber oft angelehnt an russische Feiertage. Immer wieder kommen in die Schulen auch Armeeangehörige, die gegen die Ukraine gekämpft haben.
Sie haben gesagt, wir haben euer Fleckchen Erde befreit und wir befreien noch weitere Teile. Und dann wird alles gut. Alles wird wunderbar. Ihr werdet glücklich leben. Sie haben uns alles gezeigt. Hier, diesen Teil haben sie befreit. Aber sie werden nicht aufhören. Sie werden die gesamten besetzten Gebiete befreien. So haben sie das gesagt.
Mit besetzten Gebieten meinen die russlandtreuen Lehrer die freie Ukraine, erklärt die Familie. Nach unterschiedlichen Schätzungen leben in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine bis zu 1,5 Millionen Kinder. Etwa 30.000 von ihnen lernen oft heimlich weiterhin in einer ukrainischen Schule, vermutet das ukrainische Bildungsministerium. Ihr Anteil sinkt jedoch mit jedem Jahr unter russischer Besatzung. Nach Angaben britischer Geheimdienste sind außerdem schätzungsweise 3,5 Millionen russische Pässe in den besetzten Gebieten der Ukraine ausgegeben worden. Dass die Pässe angenommen werden, dafür gibt es triftige Gründe. Ohne russischen Pass können Menschen unter russischer Besatzung keine Sozialleistungen empfangen. Und neben dem Entzug des Sorgerechts drohen die Besatzungsbehörden oft mit Enteignung. Viele Menschen in der Ukraine versuchen, ihren Landsleuten in den besetzten Gebieten zu helfen. Doch ihre Arbeit wird immer schwieriger. Mit jedem Jahr unter russischer Besatzung würden immer weniger Informationen nach außen dringen, berichten Hilfsorganisationen. Der Druck auf die Menschen nehme von Jahr zu Jahr zu. Eine der größten und bekanntesten Organisationen, die Menschen bei der Ausreise aus den besetzten Gebieten hilft, ist Save Ukraine. Das Team aus Anwälten, Psychologen und Menschenrechtlerinnen ist überzeugt. Russland will die ukrainische Identität in den besetzten Gebieten vernichten. In Kiew treffe ich Anastasia Kartasheva im Büro von Save Ukraine. Sie sprechen von verschiedenen Instrumenten der Besatzungsmacht.
Zum einen Druck auf die Eltern und Erpressung. Sie versuchen, die Menschen zu zwingen, russische Pässe anzunehmen. Das ist ein Mittel, um Einfluss auszuüben. Sie drohen damit, ansonsten die Kinder wegzunehmen.
Anastasia Kartasheva dokumentiert für die Organisation Save Ukraine die Geschichten derjenigen, denen es gelungen ist, der russischen Besatzung zu entkommen. So wissen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen heute mit am besten Bescheid über neueste Entwicklungen in den besetzten Gebieten, trotz der schwierigen Informationslage. Kartasheva kramt ihr Handy hervor und zeigt eines der jüngsten Interviews, die sie mit einer geflüchteten Frau geführt hat.
Am Anfang hatten wir Probleme mit unseren Pässen. Dreimal kamen sie und sagten, wir sollten einen russischen Pass beantragen. Das sei obligatorisch. Als sie das vierte Mal kamen, sagten sie, wenn wir keinen Pass beantragen, würden sie uns deportieren. Ich fragte, wohin? Sie sagten, nach Sibirien. Das Auto geben wir der russischen Armee und euch deportieren wir nach Sibirien. Das Kind kommt in ein Kinderheim. Mein Mann und ich mussten einen Pass beantragen und einen Eid auf Russland schwören. Das wurde per Video aufgezeichnet.
Es ist in der Vergangenheit viel über die Deportation von Kindern berichtet worden. Passiert das immer noch?
Verschleppung ist nur ein Aspekt. Ein weiterer ist die Militarisierung ukrainischer Kinder. Dieses Thema sollte unserer Meinung nach derzeit im Fokus stehen. Denn ukrainische Kinder werden nicht nur auf einen Krieg mit der Ukraine vorbereitet, sondern auch auf einen Krieg mit der NATO. Das wird ihnen direkt in den Schulen beigebracht. Sie werden in Militärlager gebracht, oft unter Vorspielung falscher Tatsachen. Wir haben zum Beispiel den Fall eines Mädchens, dessen Mutter eine Einverständniserklärung unterschrieben hat, dass ihr Kind in ein Ferienlager in Jewpatoria auf der Krim darf. Das Kind hat seinen Badeanzug eingepackt, um im Meer zu schwimmen. Aber auf dem Weg zum Lager wurden allen Kindern russische Militäruniformen gegeben. Sie wurden aus der Region Cherson zu einem Umschlagplatz gebracht mit riesigen Hangars und bekamen die Uniform. Und dann brachte man sie in das sogenannte Lager Avantgarde.
Das Lager Avantgarde präsentiert auf seiner Internetseite einen pompösen Komplex mitten im Wald. Sternförmige Wohn- und Verwaltungsgebäude bilden den Kern, umgeben von Trainings- und Sportanlagen. Auf fast 33 Hektar Gesamtfläche werden hier jährlich 80.000 Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren in 5- bis 10-tägigen Kursen in unterschiedlichen militärischen Kategorien ausgebildet, heißt es. Offizieller Zweck des russischen Militärlagers für Kinder: Förderung des Militärdienstes unter Jugendlichen.
Направо. Кругом. Налево.
Berühmte Schauspieler, Sänger und Sportler besuchen das Lager und immer wieder sogenannte Helden der Spezialoperation, also russische Soldaten, die am Überfall und der Besatzung der Ukraine beteiligt waren. In einem Medienbericht sind etwa Angehörige einer Infanterieeinheit aus Wolgograd zu sehen, dem ehemaligen Stalingrad, in dessen Nähe sich das Camp befinden soll. Die freiwillige Einheit trägt den Namen Unsterbliches Stalingrad und sieht sich in direkter Tradition zur Weltkriegsschlacht und dem Sieg über Nazi-Deutschland. Einer der Soldaten in dem Video überreicht einigen Kindern im Lager Avantgarde eine kleine Katze aus Marinka, sagt er, einer Stadt im Osten der Ukraine, von der nach monatelangen Kämpfen heute nur noch Ruinen übrig sind.
История такая. Первое место дислокации, где размещался отряд, был кот Семён. Можно так сказать, это его потомство.
Die Geschichte ist folgende. An unserem ersten Einsatzort gab es einen Kater. Das hier ist praktisch sein Nachkomme. Denn es kam zu unschönen Ereignissen. Der Ort wurde mit Raketenwerfern beschossen. Unter den Soldaten gab es keine Verletzten. Wir konnten uns alle rechtzeitig in Deckung bringen. Von den Katzen aber nur diese retten. Und deswegen wollen wir eurem Verteidigungssportkomplex diese Katze als Glücksbringer übergeben.
vermeintliche Kriegshelden zum Anfassen, schon für die Kleinsten. Nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Freizeitlagern der Russischen Föderation, unterstützt vom russischen Verteidigungsministerium. Weitere offizielle Partner des Camps Avantgarde sind russische Medien- und Sportvereine, Universitäten, Kinder- und Jugendverbände, das russische Bildungsministerium, das russische Rote Kreuz und die Jun Armia. Die Jun Armia, die russische Jugendarmee, hat heute nach eigenen Angaben mehr als 2 Millionen Mitglieder im Alter von 8 bis 18 Jahren. Sie wurde 2016 per Dekret gegründet von Russlands Machthaber Putin und sie ist in allen Teilen Russlands, aber auch in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten aktiv. Die Auswirkungen systematischer Militarisierung und Propaganda von Kindern unter Besatzung sind schon heute in der Ukraine spürbar. Am Überfall auf die Ukraine 2022 sind viele junge Männer aus dem Osten des Landes beteiligt, aus den sogenannten Volksrepubliken, die Russland schon 2014 besetzt hat. Einer von ihnen ist Anatoli Juschko, hier gegenüber russischen Medien.
Ich habe mich mein ganzes Leben lang mit patriotischer Erziehung beschäftigt. Genauer gesagt wurde ich patriotisch erzogen. Vor dem Krieg war ich in der Jun Armia. Als die Spezialoperation begann, habe ich entschieden, dass ich mein Vaterland verteidigen will.
Anatoli Juschko meldet sich 2022 mit 18 Jahren freiwillig für den Krieg gegen die Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits 8 Jahre lang unter russischer Besatzung in Donetsk im Osten der Ukraine gelebt.
Ich weiß, wofür ich kämpfe, für mein großes Russland. Ich bereue es nicht, in den Krieg gegangen zu sein. Wenn es nötig ist, bin ich bereit, wieder kämpfen zu gehen.
Heute ist Anatoli Juschko Ausbilder in einer weiteren Militärjugendorganisation, dem Zentrum Voin, ein Netzwerk aus militärischen Trainingszentren für Jugendliche. Juschko spielt außerdem eine kleine Nebenrolle in der russischen TV-Serie Reservisten. Sie erzählt die Geschichte junger Männer aus Donetsk, die in den Reihen der russischen Armee gegen die Ukraine kämpfen. Viele werden zu Beginn der Invasion 2022 eingezogen, viele melden sich aber auch freiwillig, wie Juschko. Die Botschaft hinter der Serie ist unmissverständlich.
Kämpfer, wir haben so lange auf diesen Tag gewartet. Nur wenige Kilometer von uns entfernt befinden sich unsere Brüder, Schwestern und Eltern, die 8 Jahre lang auf unsere Rückkehr gewartet haben. Und nun ist dieser Tag gekommen. Jetzt hängt alles von euch ab. Ob die Volksrepublik Donetsk frei sein und das gesamte Gebiet der Oblast umfassen wird. Vor euch liegt die Zukunft unseres Landes. Von euch hängt es ab, ob unsere Kinder glücklich leben werden. Der Weg vor uns wird nicht einfach und nicht leicht sein. Aber ihr werdet alle als Helden zurückkehren. Als Helden, die ihr Land von diesen Nazi-Besatzern befreit haben. Und vor allem denkt daran, dass man zu Hause auf euch als Helden warten wird. Kehrt als lebende Helden zurück, Männer.
Nach offiziellen Angaben des ukrainischen Koordinierungsstabs für Kriegsgefangene besitzt jeder 6. russische Soldat in ukrainischer Kriegsgefangenschaft einen ukrainischen Pass. Es sind Männer aus den von Russland besetzten Gebieten, die nun auf russischer Seite kämpfen. Wie viele Ukrainer wiederum mit einem russischen Pass gegen die Ukraine kämpfen, ist nicht bekannt. Viele Beobachter fürchten, dass in wenigen Jahren viele Kinder, die heute unter russischer Besatzung militarisiert und indoktriniert werden, später in den russischen Streitkräften dienen werden. Olesya Bida, Journalistin bei der Online-Zeitung Kyiv Independent, hat dazu recherchiert.
Es werden enorme Ressourcen darauf verwendet, diese Kinder zu brechen. Sie werden in diese Camps geschickt, wo sie sich in einem völlig anderen Umfeld befinden, in dem alles darauf ausgerichtet ist, sie zu verändern.
Die russischen Militärorganisationen gehören zu einem ganzen Netzwerk von Jugendorganisationen, die in den besetzten Gebieten der Ukraine aktiv sind. Neben der Jugendarmee Jun Armia, unter anderem die sogenannte Bewegung der Ersten, die Freiwilligen des Sieges, die stärkste Nation der Welt, die junge Garde Einiges Russland oder Jug Maladoi. Insgesamt hatte Journalistin Olesya Bida rund 2 Dutzend militärpatriotische Jugendorganisationen recherchiert. Deren Ziel sei es, eine patriotische und dem russischen Regime gegenüber loyale Jugend heranzuziehen, sagt Bida.
Einige von ihnen sind direkt an Schulen angebunden. Sie haben dort eigene Gruppen. Und die Kinder, die an die Schule gehen, werden teilweise gezwungen, beizutreten. Und auch hier steht Krieg im Fokus.
Die zentrale Botschaft der Organisationen sei, Krieg ist ein Normalzustand, Russland ständig von inneren und äußeren Feinden bedroht. Das habe selbst sie bei ihrer Recherche schockiert, berichtet Olesya Bida. Aus ukrainischen Kindern sollen russische Patrioten werden, die bereit sind, ihr Leben für Russland zu opfern. Bida spricht von Indoktrinierung.
Das erklärt vermutlich am besten, was derzeit mit ukrainischen Kindern in den besetzten Gebieten geschieht, wenn ihre Eltern nicht die Möglichkeit haben, sie entsprechend ihrer eigenen Werte und Überzeugungen zu erziehen. Mithilfe von Propagandamethoden versucht die Besatzungsmacht, die Identität dieser Kinder zu verändern und alles Ukrainische in ihnen vollständig zu verdrängen.
Zurück in die Westukraine, zur 10-jährigen Olena und ihrer Mutter Irina. Mit ihrem Mann, erzählt Irina, hätte sie damals, als sie noch unter russischer Besatzung lebten, viele Diskussionen gehabt. Aus Angst vor den russischen Behörden versuchte sie sogar, ihren Mann davon abzuhalten, ihre Tochter Olena über die russische Propaganda aufzuklären. Denn was, wenn sich das Kind in der Schule verplappert? Heute redet Olena über russische Propaganda wie eine Erwachsene, analytisch, reflektiert. Heute können junge ukrainische Männer in den besetzten Gebieten zum Wehrdienst eingezogen werden und in den Krieg gegen ihr eigenes Land geschickt werden. Irinas ältester Sohn Ihor bekommt unter russischer Besatzung seinen Musterungsbefehl. Da ist er gerade 17 Jahre alt und geht noch zur Schule.
Unsere Klasse erhielt eine Nachricht mit einer Liste derjenigen, die sich zum Militärdienst melden müssen. Unsere Klassenlehrerin hat das vorgelesen. Sie nannte die Namen der Jungen aus der Klasse und sagte, sie sollten ins Krankenhaus zur militärmedizinischen Untersuchung gehen und eine Bestätigung darüber mit in die Schule bringen.
Ihor steht unter Schock und hat Angst, bald in der russischen Armee gegen die Ukraine kämpfen zu müssen. Der Musterungsbescheid ist für die Familie ein Wendepunkt. Irina und ihr Mann beschließen, die besetzten Gebiete zu verlassen. Besonders junge Männer begeben sich oft noch vor ihrem 18. Geburtstag auf eine tagelange, gefährliche Flucht ins Ungewisse.